vielleicht mal, um aus dem Smart-Home-Umfeld zu kommen, wir haben 2015 festgestellt, dass der Kanal über Stadtwerke Energieversorger mit Smart-Home-Produkten nicht erfolgsbringend ist, da geringe Nutzerzahlen erreicht werden alleine. Wir haben gesehen, dass das mit Koppelprodukten, Strom, Gastarifen funktioniert, aber Smart Home an sich aber keine eigenständige Daseinsberechtigung hat. Und damit war die Entscheidung klar, okay, nur mit Koppelprodukten, das heißt, das Kernprodukt ist im Fokus da immer nach wie vor, haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen es neu justieren.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Yüksel von Rocket Home, eines der ersten deutschen Startups, die vor ungefähr 10 Jahren versucht haben, das Thema Smart Home über die Energiewirtschaft zu spielen, aka zu rocken. Er wusste, die reine Darstellung von Verbrauchsdaten auf irgendeiner App rockt keinen hinter dem Ofen hervor. Für diese Aufgabe war Yüksel übrigens gut gerüstet. Denn bevor er unter die Gründer ging, hatte er viele Jahre in der Print- und TV-Branche damit verbracht, Zuschauer mit neuen digitalen Inhalten zu begeistern. Von ihm wollte ich wissen, was in diesem Markt passiert ist seitdem. Wir sprechen darüber, warum es letztendlich vielleicht doch keine so gute Idee war, Smart-Home-Produkte über die Energiewirtschaft zu vertreiben. Welche Rolle Alexa und Siri dabei gespielt haben, wie Rocket Home das alles eher und überlebt hat und wie so viele Startups letztlich gezwungen war, sich noch einmal neu zu erfinden. Dabei erfahre ich auch, wie wichtig für Yüksel in dieser Situation der schwierige Weg seines Vaters war, als er wie so viele Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren seine Familie zurücklassen musste, um bei Ford in Köln sein Glück zu versuchen. Genauso übrigens wie der Vater von Ugur Sahin, Gründer von BioNTech, dessen Covid-Impfstoff auch durch unsere Adern fließt. Heute, so beschreibt Yüksel, hat er seine Fischernetze neu ausgeworfen, indem er zusammen mit neuen Partnern sein Unternehmen neu ausgerichtet hat auf die Immobilienwirtschaft und die Entwicklung von CO2-neutralen Quartieren. Viel Spaß jetzt mit Yüksel und auf geht's. Heute, nachdem er mir auch jetzt gesagt hat, wie sein Nachname korrekt ausgesprochen wird, sitzt mit mir der liebe Yüksel Sirmasaç. Richtig?
Perfekt.
Okay. Der Yüksel, ich kann ihn zum Glück duzen und den Vornamen benutzen, ist Gründer und Geschäftsführer bei Rocket Home hier in Köln. Ich bin ja auch in Köln. Und Rocket Home ist ein Unternehmen aus der Ecke Smart Home, sag ich mal ganz grob. Das werden wir alles gleich noch besprechen. Ist 10 Jahre jung oder alt, müssen wir auch gleich mal besprechen, ob das jung oder alt ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, Yüksel, dass du da bist. Ich frage einfach mal direkt, wie war dein Tag bisher? Heute 11 Uhr, Freitag.
Ja, perfekt. Also Timo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Bin sehr gern.
Hier zu sein und dir das Gespräch zu führen. Ja, mein Tag, ich bin ein bisschen K.O., weil wir gestern 2 Konferenztage in Berlin hatten, die Eco Summit, auch eine der ersten Konferenzen. Und man ist es tatsächlich nicht mehr gewohnt, Konferenzen mit Abendveranstaltungen bis 12 Uhr durchzumachen und am nächsten Tag um 6 Uhr wieder los.
Das war in Berlin, richtig mit hinfliegen oder hinfahren und ja. So wie früher quasi, ja, in der guten alten Zeit. Ja. Und darf ich reinfragen, direkt Eco Summit, das ist ja so das von diesem Jan, ich weiß gar nicht, wie sein Nachname ist, der das da schon seit vielen Jahren macht und auch vielen, sag ich mal, Startups im Energiebereich auch, glaube ich, Geld beschafft hat oder in den Bühne gegeben hat, um Investoren auch zu finden. Seid ihr auch immer noch auf der Suche nach Geld quasi?
Nein, eigentlich nicht. Also Geld ist nichts. Geld kann man immer gebrauchen. Wir sind aber nicht auf der Suche nach Geld. Wir haben nämlich unsere Runde letztes Jahr schon gedreht und sind eigentlich jetzt ausfinanziert. Aber die Eco Summit ist interessant, weil dort eine schöne Mischung aus Investoren, Kunden, Startups und einfach jungen Gründern und wie auch grown Startups, die auch schon 15 Jahre auf dem Markt sind.
Genau.
Ganz tolle Runde.
Ich finde es auch. Ich finde vor allen Dingen, es ist jetzt nicht so eine seelenlose Konferenzveranstaltung, sondern das ist er. Und das finde ich, das spürt man auch so, diese Persönlichkeit. Geht es dir auch so?
Kann ich nur, nur widerspiegeln. Das ist so. Ja. Und ganz tolle Person, aber auch ein tolles Format, was ist. Ja. Also der hat tatsächlich, bringt tatsächlich Leistung.
Okay. Gut, jetzt wissen wir schon, Yüksel, dein Name, Smart Home Köln und wo du warst und wie es dir heute geht. Aber erzähl doch nochmal zu deiner Person, bevor wir einsteigen in dieses Smart Home Umfeld. Am Anfang versuche ich immer nochmal rauszufinden, wo bist du eigentlich groß geworden, wie. Und was hat dich dabei geprägt? Was war so dein Weg jetzt? Nicht in aller epischer Breite und auch vielleicht nicht die ganz unangenehmen Dinge, aber wenn man dich so verstehen möchte, wo du herkommst, was erzählst du da für eine Geschichte?
Ja, also sehr weit zurückgeblickt bin ich eigentlich ein ganz klassisches Migrantenkind hier in Deutschland, in der zweiten Generation. Mein Vater ist damals von Ford angeworben worden. Und ist in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren gekommen. Und ich bin dann auch mit einem Jahr auch schon hier rübergekommen aus der Türkei und bin hier aufgewachsen und auch so wie viele andere der zweiten Generation hier entsprechend sozialisiert und auch meinen Weg gemacht. Und,
okay, kleiner Tipp noch so am Rande. Ich war letztens hier im Museum Ludwig, da ist eine sehr coole Fotoausstellung, ich weiß nicht, ob du die kennst, über gerade diese Migrantenfamilien. Und dort wurde nochmal so gezeigt, wie sie auch am Anfang wirklich nur auf Zeit hierher gekommen sind und immer damit rechneten, dass sie eigentlich bald wieder zurückkehren. Du bist relativ schnell dann aber mitgekommen. Das war relativ schnell klar. Ford in Köln ist irgendwie das, wo deine Eltern hier bleiben wollten. War das so?
Ja, definitiv, wobei die Verrücktheiten der damaligen Zeit, die habe ich auch noch miterlebt, weil das war total witzig bei meinem schulischen Verlauf. Also ich bin mit 1 hierhin, dann aber in einen deutschen Kindergarten gekommen, aber dann in eine türkische Grundschule in Deutschland. Das gab es tatsächlich damals, weil alle auch davon ausgegangen sind, ja, die bleiben hier ein paar Jahre. Ja. Und sind dann wieder zurück, deswegen wollten die auch gut Türkisch lernen. Und bin aber irgendwann, als ich dann in der zweiten oder dritten Klasse war, haben die aber auch immer festgestellt, naja, das sind doch Menschen, die rübergekommen sind.
Man muss den auch irgendwie.
und dann bin ich tatsächlich in der dritten Klasse von der türkischen Schule auf eine deutsche und erstmal sitzen geblieben. Ne?
Super.
Genau, und so fing das ganze Schulische bei mir an. Mhm. Und Vielleicht, ich meine, wir sind ja jetzt in 2 Wochen, ist ja die Bundestagswahl. Vielleicht kann ich auch da mal politisch eine Lanze brechen für die ganzen Bildungspolitiker hier in Deutschland. Dass damals aber Menschen, Politiker da waren, die gesagt haben, hey Leute, Bildung ist wichtig, Chancengleichheit ist wichtig, Gerechtigkeit ist wichtig. Und dass Gesamtschulen entstanden sind, wo die speziell dann für Menschen wie mich, die dann quasi schwieriger Anfangssituationen hatten und dann aber durch die Gesamtschule die Möglichkeit hatten, dann sich aufzurappeln. Das hat mir sehr viel geholfen. Und daher kann ich tatsächlich nur sagen, also an alle Politiker, kämpft weiter für Bildung, für Chancengleichheit. Ja. Bei mir hat es super geklappt und ich bin Kind von diesen Politikern.
Ja, und ich glaube aber auch, damals war das so, also dass Politiker sich damals verpflichtet fühlten, dann auch was zu tun. Bald war wahrscheinlich auch daran begründet, dass sie gesagt haben, ja, wir haben die ja auch gerufen, dass sie uns helfen. Ne? Es war ja wirklich dann auch diese Not da hier bei uns in der Industrie, dass man die Sachen nicht vom Band bekam, ohne die ganzen, sage ich ja, Gastarbeiter. Und irgendwie heute ist es ja so ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl, dass man gar nicht so sehr auf die wartet oder gar nicht so sehr spürt, dass man, dass unsere Gesellschaft diese Menschen braucht einfach auch und sie bereichert. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Ich weiß nicht, ob es heute noch in derselben Vehemenz gemacht wird wie damals sozusagen. Ne?
Ja, also die Warnung ist sehr unterschiedlich bei dem Thema. Ich kann da nur, also du brauchst ja nur so an den BioNTech-Gründer, den Uwe, immer anzugehen, sein Vater ist auch durch Ford angeworben worden, der ist auch in Köln groß geworden. Und der ist ja auch im ähnlichen Alter wie ich, bisschen älter.
Ja.
Aber letztendlich sieht man schon, dass dass es noch eine andere Seite gibt der ganzen Diskussion, die man in der Öffentlichkeit manchmal immer sehr stark betont sieht. Ja, aber das auch nochmal. Ja,
aber das macht man sich gar nicht so klar. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass ich bin jetzt geimpft, weil so ein Mensch wie du oder wie er quasi hier nach Deutschland gekommen sind und das hier machen konnten und irgendwie Bildung erfahren haben und irgendwie sich schlau gemacht haben und dieses Unternehmen gegründet haben, wie du auch. Wäre auch ein geiler Vergleich, gleich mal Rocket Home und BioNTech, um ein paar Parallelen zu ziehen. Aber danke für den Impuls. Dann bist du auf der Gesamtschule sozusagen groß geworden, hast dich so ein bisschen eingegroovt hier, würde ich jetzt mal sagen, oder? Und hast da sozusagen deinen Weg gemacht. Wie ging es dann weiter nach der Schule?
Also dann klassische Werdegang, Abitur, BWL-Studium in Köln, in London und ein paar anderen Ecken. Und dann wollte ich mal Wirtschaftsprüfer werden. Das war auch eine witzige Geschichte.
Hartes Ding, ja? Warum? Was hat dich da gereizt?
Also der Grund, ich meine, wenn man Abitur ist, dann weiß ich, ich habe selber eine 16-jährige Tochter, die jetzt gerade so sich überlegt, was sie machen soll. Und damals hatte ich, als ich in dem Alter war, überlegt, so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zu sein, ist ein toller Beruf. Ne? Und dann hat man das mit 16 Jahren sich in den Kopf gesetzt. Ja. Nach ein paar Jahren später, also nach dem Studium, fängt man auch dann bei so einem der größten...
Ach, du hast es bei dich gemacht auch.
Ich habe dann bei der KPMG tatsächlich gestartet. Und dann, die haben damals auch in den Jahren sehr stark an den Unis geworben, und habe dann aber erstmal einen Schock erlebt, das ist eigentlich gar nicht so spaßig. Ne? Man vollzieht eigentlich nur nach, was andere gemacht haben. Und das passte nicht zu meinem Naturell.
Ja, stimmt. Genau. Wenn du es so auf den Punkt bringst, genau. Und wenn es gut läuft, haben sie es gut gemacht. Und wenn es nicht gut ist, dann bist du irgendwie auch nicht so bist auch irgendwie so der Boomer so ein bisschen. Ne?
Genau. Also, und das war aber für mich... Also dieser Kulturschock war da schon da. Mhm. Und da hat man gesagt, von meinem Naturell her, ich verstehe mich immer als Unternehmer und das ist mir jetzt klar, damals noch nicht so klar gewesen. Und habe dann auch relativ schnell dann nach eineinhalb Jahren dann die Entscheidung getroffen, du willst was anderes machen. Mhm. Bin dann in so ein Führungsnachwuchsprogramm, Trainee-Programm der Handelsblattgruppe, gegangen.
Düsseldorf, oder? Waren die eigentlich, oder?
Genau. Ja. Und damals war das Handelsblatt eine Institution mit Mitarbeitern. Das Print ist ja heute ein bisschen anders aufgestellt. Ich sag mal, das war das Facebook damals, was heute so eine Relevanz hat. Ja. Und war da 6 Jahre.
Okay.
Und dann habe dann viele digitale, also abseits von Print, viele digitale Produkte aufgeentwickelt, geschaffen, mehrere Firmen gegründet, auch für die Handelsblattgruppe. Mhm. Und bin dann 2006, 2007 dann zu RTL gewechselt.
Dann hier nach Köln sozusagen, Aachener Straße, oder?
Ja. Exakt. Ja. Mhm. Von Düsseldorf nach Köln und bei RTL auch nicht lineares Fernsehen gemacht, sondern tatsächlich nonlineares Digitalformate und dort auch mehrere Firmen gegründet.
Gab es das damals schon nonlinear? Was?
Ja. Also da 2006 war ja die Zeit, wo YouTube entstanden ist, der Smartphone kam und Lösungen wie Clipfish, das Videoportal damals.
Genau, stimmt.
Drei entstanden. Ja. RTL Now. Rockstar, die ganzen Netflixes, hier in Deutschland sind da entstanden.
Ja.
Wir haben bei RTL zum Beispiel Wer kennt wen.de gekauft, das war auch so ein Projekt von mir. Mhm. Was an der Spitze dann 9 Millionen, also 2 Studenten in Koblenz, die diese Software entwickelt hatten und dann nach dem Kauf von uns auf knapp 9 Millionen Usern gegangen sind, waren teilweise vor Facebook noch der größte. Mhm. Irgendwann hat Facebook die eingeholt und dann aber auch platt gemacht, muss man ganz klar sagen. Und solche Projekte gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, du hast dann so viel digital Lösungen gebaut, Firmen gebaut, andere Gründer erfolgreich gemacht.
Und das wollte ich gerade fragen, Yüksel. Hast du auch mal bei Facebook investiert, dann wenigstens, wenn du so nah dran warst an Wettbewerb, hast du da irgendwie schlanke Kohle noch investiert, die heute dich entspannt in die nächsten 10 Jahre gucken lässt?
Also auf den Aktienmärkten schon. Also ja. Das, was man in den letzten 20 Jahren investiert hat, waren ja. immer ganz gute Sachen, auch Google sozusagen. Ja. Ja. Also abseits von Telekom hat ja eigentlich alles ganz gut funktioniert. Okay. Aber du bist ja eigentlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Rolle eines Angestellten bist und so ja. gründest, ne, da kriegst du keine Anteile, keine Optionen und so weiter. Und das heute schon mittlerweile. Viele Corporates machen das.
Ach so, auch wenn du innerhalb eines Corporates dann dafür sorgst, dass ein Startup mit Kapital versorgt werden muss und da selber, kannst du auch selber da reingehen mit?
Exakt. Also ich kenne viele, die mittlerweile auch erfolgsbasiert dort auch honoriert werden. In den Firmen, wo ich war, damals gab es das noch nicht. Mhm. Und da konntest du eben keinen, aber ich habe mal gut verdient, das war alles gut, hat auch alles Spaß gemacht.
Ja.
Aber irgendwann natürlich denkst du jetzt nicht aus einer monetären Sicht kommen, denkst du, naja, du hast so viel jetzt gemacht, mach das mal für dich selber. Ne?
Ja, klar.
Und auch für deine Family. Ne?
Ja.
Und das war dann der Grund, warum ich dann bei RTL raus und dann im Rahmen einer Inkubation das erste Energie-Startup gegründet habe, Green Pocket.
Ach genau, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das war mir auch gar nicht so. Das kam aus dem RTL-Inkubationsprogramm heraus?
Nee, also bin bei RTL rausgegangen, habe dann dort einige Unternehmer, die ich kannte, mit denen gemeinsam, das war der Michael Schwedsche, der frühere OnVista-Gründer.
OnVista.
Haben dann mit denen zusammen dort gesagt, komm, lass uns mal ein Startup gründen. Und habe dann mit ein paar Leuten die Idee für Green Pocket entwickelt und haben das dann in eine GmbH geführt.
Was war noch Green Pocket dann im Kern?
Das war das Thema, was es heute auch noch macht.
Auch Smart Home?
Smart Metering.
Ja, okay.
Genau. Die Grundidee war damals, Energiewirtschaft wird digitalisiert werden, werden. Und das kommt aus dem Keller über Stromzähler.
Okay.
Und Smart Meter, Regularien und Rollout und so weiter. Dass jetzt nach, ich glaube, 12, 13 Jahren noch immer kein Rollout in Deutschland stattgefunden hat, das
ist eine andere Geschichte, ne?
Das ist eine andere Geschichte. Ja. Und damals war es ja so absehbar, dass es kommen könnte.
Ja.
Und genau, und bin auch da aus so einer ähnlichen Thematik heraus auch rausgegangen, dann bei Green Pocket und habe dann gesagt, wie gesagt, da hatte ich ein paar Prozent Anteile und das fühlte sich nach wie vor nicht so an, als ob es so eigen ist. Und dann habe ich gesagt, komm, da geh mal raus, mach dein komplett eigenes Ding und habe tatsächlich mit 100% alleine gegründet und habe dann mit einem Pitch-Deck von 20 Folien mit der Idee zu Rocket Home und tatsächlich auch den Scribbles zu den Applikationen, die wir heute haben. Also zwei, drei Scribbles dabei, die heute realisiert schon längst sind. Ja. Und bin dann auf Investoren gegangen, hab da ein, zwei Business Angels gefunden, die mir direkt 300.000 Euro gegeben haben auf Basis dieser 20.
Dieser Scribbles.
Okay. Genau. Und mit den 300.000 Euro haben wir dann Meilenstein 1 erreicht, 2 erreicht, dann kam die KfW und der erste Venture Capital Fonds aus Heilbronn.
Okay, ich muss mal kurz.
Ging so weiter.
Ja, nee, okay, da steige ich gleich nochmal wieder ein. Aber wenn ich das für mich jetzt auch mal nochmal so rekapituliere, okay, du hast Wirtschaftsprüfung gemacht, so erster Ausflug, hat dir bestimmt, kann ich mir vorstellen, nachher noch geholfen bei der Gründung deiner Unternehmen, auch da steuerlich und auch dieses Zahlenwerk im Griff zu behalten. Dann hast du printmäßig, das hast du auch mal irgendwo geschrieben, dass du printmäßig und digital TV-mäßig gesehen hast, wie sich massiv was verändert durch Digitalisierung, durch Internet und so, ne? Und jetzt hast du da diese beiden eigentlich sehr geilen Jobs gehabt und bist dann daraus aus dieser fancy Digitalbranche, wo ich jetzt auch immer mal gerne hingucke, so aus der Energiebranche und denke, hey, so wenn ich nur so bin, so ein Fanboy vom OMR zum Beispiel da, von Philipp Westermeier und denke immer, ja, das ist immer alles ein bisschen shiny, das ist immer ein bisschen, da ist einfach ein bisschen mehr Glitter drin. Da habe ich immer lange oder gucke ich da so hin aus der Energiebranche, die mir dann doch immer ein bisschen nüchtern so erscheint. Hat natürlich auch 1000 Gründe, aber gerade wenn man sich so trifft oder so, dachte ich, da kann auch ein bisschen mehr gehen. War das ein Problem für dich so aus dieser, oder bist du bewusst vielleicht aus dieser Shiny-Branche so ein bisschen raus und wolltest auch was, sag ich mal, Relevanteres machen? Gab es da auch so einen Purpose, der so ein bisschen sagt, okay, ja, Fernsehen, links, rechts, Internet, Print, das Print ist vielleicht Journalismus, kann man noch so ein bisschen mehr drin sehen und auch, ja gut, RTL, keine Ahnung. Hugo, Egon Balder fällt mir da nur ein. Ich weiß nicht, aber damals war es schon was anderes. Aber gab es diesen Punkt auch, dass du sagst, Branchenwechsel war auch mal ganz cool?
Definitiv. Also ich, wenn man überlegt, dass ich um die Jahrtausendwende immer mit Krawatte zur Arbeit gegangen bin, also ich war Wirtschaftsprüfer, ne?
Ja, klar.
Dann auch beim Handelsblatt, das war eine Institution, da ist man tagtäglich mit Krawatte ins Büro gegangen und entsprechend auch ein sehr konservatives, dynamisch kreatives, aber trotzdem am Ende des Tages auch konservatives Umfeld. Und das war auch so ein Thema, warum ich gesagt habe, okay, komm, du musst, also obwohl wir Digitalthemen gemacht haben, wir waren ja die junge Angreifertruppe, habe ich dann gesagt, na komm, das Thema Bewegtbild entwickelt sich massiv, da gehst du rein. Und kulturell musste auch nochmal in andere Gefilde rein.
Ja.
Aber die RTL, die Entertainment-Branche, ne? Also die Entertainment-Branche schon sehr lehrreich. Und wir waren ja auch in der Unternehmensentwicklung direkt unterhalb der Geschäftsführung, haben die spannendsten Themen der damaligen Zeit gebaut.
Ja.
Und die waren extrem lehrreich, aber kulturell, da hast du einen Punkt tatsächlich gemacht vorhin. Das ist schon ein Thema, wenn man sich mit so Dieter Bohlen-Themen beschäftigt.
Ja,
man
genau.
Hat 6 Jahre, was mich sehr stark geprägt hat, auch ja. Einige Mentoren in dem Unternehmen. Die Entertainment-Branche hat dann ganz andere Denkweise, Muster und auch Kultur.
Mhm.
Und ich fand das total anregend, aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, na ja, das ist nicht die Zukunft. Ich habe mal ein Frauenportal und ein Kochportal für die RTL entwickelt und frauenzimmer.de,
ja.
Nicht mehr heute. Und dann ging es dort um so Frauenthemen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, du kannst dich nicht hundertprozentig damit identifizieren. Das Thema Kochen war auch interessant, aber das waren dann so Themen, die dann auch für Video, Kurzzeitvideos und so weiter. Mhm. Das waren dann so Themen, wo ich gesagt habe, naja, komm, da kannst du nicht alt werden, weil du kulturell, inhaltlich eigentlich nicht so richtig interessiert bist.
Ja, und auch meine Frauen und Kochen, dass das damals dann auch so, ne, das, du denkst dir, das ist ja auch so ein ganz alter Zusammenstellung von Frauen und Kochen jetzt ausgerechnet. Also da denke ich dann auch immer, ja, wie, was macht ihr? Oder war das gar nicht so gemeint?
Nee, also es ging jetzt gar nicht um die Zielgruppe, sondern es ging darum, dass die Themen, die man da bespielt, ne? Um die ganzen innerredaktionellen Themen drumherum beschäftigen. Und das bin ich nicht. Ich bin vom Typus her nicht derjenige, der sich extrem für Kochen und vor 10 Jahren sind ja diese ganzen Koch-Shows auf Vox, RTL gelaufen und das ganze Thema wurde dann auch digital abgebildet und so weiter.
Ja.
Und da musst du natürlich, wenn du der Macher von diesen Produkten und Unternehmen bist, die das Ganze voranbringen, musst du ein gewisses Grundinteresse an diesen Themen haben.
Ja,
das fehlt mir. Das fehlt mir. Und deswegen hatte ich irgendwann gesagt, na ja, Du musst in so ein Thema rein, wo du wirklich auch was bewegen kannst und wo auch dein Grundinteresse, kulturell auch Grundinteresse drin ist, das voranzubringen.
Okay,
und dann bist du tatsächlich in der Energiewirtschaft gelandet, weil ich irgendwie das Thema spannend fand.
Okay, und dann bist du also die erste Green Pocket war noch im Keller, sag ich mal, Smart Keller so ein bisschen, Smart Mieter im Keller. Und dann bist du eine Etage weiter nach oben mit deiner dann ganz eigenen Gründung, Rocket Home, das war dann der nächste Schritt, richtig? Ja.
Genau, also ja.
Und das hast du jetzt dann ganz alleine gegründet quasi. Da bist du dann sozusagen, oder hast du auch schon mit Partnern angefangen da?
Also ich hab ganz alleine gegründet in der Operativen, habe aber 2 Business Angels als Investoren direkt mit reingeholt, die aber operativ nicht involviert waren.
Ja.
Und die Grundidee zu Rocket Home war, also ich hatte durch Green Pocket gewusst, dass dieses Thema Energievisualisierung von Smart Meter Daten.
Ja.
Damals so Kunden wie Rheinenergie, Vattenfall gewonnen. Und ich wusste, dass die Kunden nicht rockt, Endkunden und nicht rockt. Weil die gucken sich das paar Wochen an und dann ebbt das irgendwann ab. Und ich komme ja aus dem Fernsehgeschäft damals. Und wusste, dass die Verweildauer auf diesen digitalen Produkten die wichtigste Kennzahl ist. Also womit beschäftigen sich die Leute? Und Visualisierung von Smart Meter Daten war es nicht. Also, und dann habe ich gesagt, okay, komm, du gründest eine Firma, was die Kunden, Endkunden rockt.
Und das Rocket Home, das, jetzt kriege ich den Link auch hin, weil letztes Mal habe ich immer noch so gerätselt, was hat das mit Rocket Internet zu tun und weil die Samba-Brüder auch aus Köln kommen, aber nee. Was die Kunden im Home rockt, was sozusagen auf Basis von Smart, ja, von Energieflüssen, sage ich mal, was sie da rockt. Das war sozusagen dann der Namenspate auch.
Exakt. Und da gehörte sicherlich die Energietransparenz, war auch ein Komponent. Ja. Aber es war dann eine kleine Komponente. Und dann war die Frage, was ist denn die große Komponente von so einer Lösung? Und dann waren die Themen Smart Home und Co.
Okay, da können wir jetzt nämlich auch gerne gleich mal einsteigen. Aber du warst ja dann, wir haben eben so ein bisschen Altersvergleich gemacht, dann warst du auch ein später Gründer sozusagen oder so mit um die 40 hast du dann sozusagen den Schritt in die Selbstständigkeit, oder?
Nein,
genau. Ja, genau. Ja. 38 Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Wenn ich nochmal so überlege, was war das für ein mentales so Gefühl? War das jetzt ein großer Risikoschritt oder hast du schon ein bisschen was zur Seite gelegt und hast das so ganz gut vorbereitet, dass du auch da so cool reingehen kannst? Oder war es schon ein großer emotionaler Schritt, jetzt dieses Risiko einzugehen, Leute einzustellen und so weiter, Geld aufzunehmen oder?
Also interessant ist, dass diese Frage mir häufiger gestellt wird.
Ja, sorry.
Die damals auch schon gestellt war. Ich habe mir damals nie darüber Gedanken gemacht. Ja. Und wenn ich immer diese Frage bekomme, dann bin ich auch immer sehr unsicher, wie ich die beantworte, weil ich eigentlich keine Antwort dafür bereit habe, bis auf das, was man klassischerweise dazu sagen würde. Und das liegt eigentlich daran, dass ich gar nicht das als Risiko empfunden habe, weil ich sag mal, ich mit 38 habe da schon viele tolle Sachen gemacht und auch ein kleines Vermögen, auch Geld, ein kleines Vermögen gemacht, auch Geld gehabt und so weiter.
Aber auch Verantwortung, Familie und oder Verpflichtung eingegangen. Ja?
Ja, zwei Kinder und so weiter. Und für mich war es nie ein Risiko, eine Firma zu gründen. Im Sinne, also wenn es nicht funktioniert, dann mache ich eben was anderes und gehe woanders arbeiten oder mache was Neues. Das heißt, das war für mich kein Risiko, eine Firma zu gründen, sondern Risiko wäre, gesundheitlich vielleicht mal krank zu werden. Da mache ich mir Gedanken dann. Wenn man fragt, woher kommt das? Und ich glaube, das kommt einfach aus der Sozialisation, die ich bis dahin hatte. Mein Vater, muss man überlegen, der kommt aus einem kleinen anatolischen Dorf aus der Türkei, kommt nach Deutschland, fliegt das erste Mal mit dem Flugzeug, das erste Mal in so einer Stadt mit so und kennt die Sprachen. Und aus so einer Perspektive und der Sozialisation, die ich damit auch hatte oder habe, denkt man anders.
Und hat er dir das so vermittelt, das fiel mir jetzt eben auch ein, was für ein Abenteuer diese Leute eingegangen sind, also was für ein Schritt und auch schon mit was für einer Verantwortung, weil die Familie war ja bei denen auch schon da und du, wirklich, wie du sagst, man kann das gar nicht dramatisch genug oder finde ich schildern, was da so auf dem Spiel stand und was das, wie weit das jenseits irgendwelcher Komfortzonen war. Kannst du nochmal beschreiben, hatte dir das irgendwie immer dann vermittelt dann später auch oder wie?
Also einfach vorgelebt, definitiv. Ja. Er ist auf jeden Fall ein Vorbild an der Stelle, aber ich sag mal jetzt nicht bewusst, sondern das war immer da. Er ist letztes Jahr gestorben.
Mit 8 Jahren,
von daher ist das auch so ein Thema, worüber man sich sehr viel Gedanken gemacht hat. Aber tatsächlich, das ist aber nicht nur er, sondern es gibt ja eine Generation von Gründern, die einen Migranten-Background haben. Das ist ja auch wissenschaftlich schon in diversen Studien auch ermittelt worden. Wenn man sich auch in den USA die erfolgreichen Unternehmen ansieht, Startups ansieht, dann haben die häufig eine sehr, sehr starke Korrelation mit Migranten-Background. Okay. Und eines der Gründe, wenn man die Studien sich durchliest, ist die Risikobereitschaft aufgrund der Sozialisation. Und das sind die Effekte, die man hat, weil, wie gesagt, wenn ein Mensch, der quasi so einen Werdegang hatte mit aus einem kleinen anatolischen Dorf, der ist auch sehr erfolgreich geworden, hat selber jetzt schon 4, 5 Immobilien aufgebaut aus dieser Perspektive, also für seine Verhältnisse sehr erfolgreich. und man ist dann Kind von solchen Menschen, dann zieht sich das weiter. Nicht immer, aber bei einigen zieht sich das weiter.
Okay.
Ja. Und aus der Perspektive kommt das ein.
Kann ich voll verstehen. Ich bin aus einem sehr sicheren Haushalt, sehr etabliert. Mir, also meine Mutter zum Beispiel, eine sehr relativ ängstlicher Mensch. Und das, ja, mir ist auch nochmal bewusst, wie einen das prägt. Oder im positiven Beispiel da auch bei dir. Danke nochmal für den Impuls. Das war mir gar nicht so bewusst. Okay. Also Smart Home hast du gesagt, Rocket Home. Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, das ist ja so ein Thema, was auch jeder für sich überprüfen kann, was er davon hält. Ne? Das ist ja so ein energiewirtschaftliches Thema, was da kann jeder was mit anfangen, ist jetzt nicht so super special, hat auch jeder eine Meinung zu. Und so als Einstieg nochmal, Smart Home hatte ich jetzt so am Anfang überlegt, ist es nicht so ein ewiges Nice to Have? So ist das, ne? So ein ewiges kann man machen, muss man aber nicht. Und da habe ich gesagt, nee, ja, vielleicht schon außer der Rasenmäherroboter. Das finde ich, ist somit das Smarteste, was sozusagen in diesem Home-Umfeld in den letzten Jahren so gekommen ist, als meiner Wahrnehmung. Du hast bestimmt vielleicht noch ganz andere Sachen drauf. Aber ja, vielleicht kannst du da mal einsteigen oder auch mal sagen, was du zu Hause hast und was ist Smart Home wirklich nice to have, was einfach Spielerei ist und man kann so ein bisschen klicky-klicky machen und der Rasenmäher, das ist natürlich schon auch cool. Aber wie ist so dein Blick heute auf die Smart Home? So aus einer Endkundensicht, also aus Anwendersicht sozusagen.
Wir haben so drei Geschäftsbereiche, die es gibt. Mit Smart Home haben wir gestartet. Ja. Das ist rockthome-smarthome.de. Dann gibt es eben auch unser Estate-Geschäft, unser Immobiliengeschäft, Rockthome Estate. Mhm. Wir haben unser Klimageschäft, Rockthome Climate Solutions. Das sind so drei Geschäftsfelder, die wir haben.
Und
du siehst anhand dieser drei Geschäftsfelder, dass unser Thema Smart Home interessanterweise zu Immobilien Estate-Geschäften geführt hat und das uns zu heutigen Climate-Playern im Markt.
Okay, ne? Gut.
Und ich glaube, aus der Perspektive kommt, muss man auch sagen, das ist ein Entwicklungsschritt gewesen. Wir sind, also persönlich gesprochen, 2010, Idee, was rockt den Endkunden in seiner Wohnung, in seinem Haus. Und da muss man dann sagen, das waren natürlich diese Smart-Home-Sachen, die waren hip, die haben Spaß gemacht und die haben eine hohe Verweildauer. Wir haben dann uns auch als einziger B2B oder einer wenigen B2B-Player als positioniert in Deutschland in den Segmenten. Und 2009, 2010 ist damals RWE Smart Home in den Markt gegangen.
Genau, auch
erfahren. Und wir sind sozusagen im Schlepptau mit RWE auch in den Markt gegangen mit unseren Stadtwerke-Kunden. Also wir haben praktisch gemeinsam, die haben B2C direkt gemacht als Energieversorgung, die anderen Stadtwerke mit uns im Schlepptau. Und wir wissen ja heute, dass der Kanal über Stadtwerke mit einem reinen Smart Home Angebot, wo ein Energieversorger sich als Smart Home Player sieht, so nicht funktioniert im Consumer-Markt.
Ja, lass uns da nochmal einsteigen, weil es war ja früher die Idee, ich meine, klar, RWE ist vorangegangen, ne, also als großer Player und da kann man in dem Windschatten oder, ne, oder nicht im Windschatten, aber ist immer gut, wenn ein paar mehr so ein Thema treiben und auch wenn so große das treiben, wenn man da mitmacht. Und die Idee war ja, ich baue zu Hause, was baue ich ein? Intelligente Schlösser, intelligente Heizsysteme, was so, ihr habt immer Sicherheitsthemen, Klimathemen, so ein bisschen Komfort. Genau, das wollte man da einbauen und Energieversorger hat man gesagt, warum wollen sie die jetzt einbauen? Ja, irgendwie lag, warum lag das nochmal so nah auf der Hand, dass das jetzt Energieversorger machen sollten?
Gut, Energieeffizienz. Beziehungsweise Energieversorger, die haben ihr Commodity-Geschäft mit Tarifen, haben einen sehr guten Zugang in die Gebäude, in das Haus, in die Wohnungen, in das Gebäude durch den
Energielieferung.
Verstehen sich als Infrastruktur-Daseinsvorsorge, also Infrastruktur-Provider-Daseinsvorsorge-Anbieter. Ja. Und was im Bereich Climate ja definitiv ein Riesenthema heute ist. Und daher passt das schon vom Grundsatz her, dass man dann auch sagt, okay, wir liefern neben der Energielieferung benachbarte Segmente auch zu. aus der Perspektive kommt, ist das vollkommen richtig. Man ist ja heute auch Elektromobilitätsprovider. Ne?
Ja, genau. Ich denke mir manchmal so laut. Ja, ist es wirklich so, also ist das, kannst du gleich mal sagen, warum es dann vielleicht nicht funktioniert hat, aber ist es nicht auch so, dass man dachte, sie waren sozusagen, haben Zugang zum Smart Home, aber waren sie es nicht doch nur die Energielieferanten, die maximal bis in den Keller gekommen sind? Weil ich merke oft auch in Stadtwerken, dass die Netzabteilungen manchmal auch noch so eine kulturelle innere Grenze haben, dass sie so bis zum Zähler gehen und dahinter ist nicht meine Welt. Am besten noch eigentlich so ein bisschen vorne am Grundstück Halt machen. Und ist das auch ein Faktor gewesen, warum es für Energieversorger nicht geklappt hat, dass da...
Ja, es sind zwei Faktoren. Das ist ein Faktor, dass sozusagen die Organisation, die Kultur und die Produkte in den Markt zu bringen, zu vertreiben, zu vermarkten und so weiter, in der Form nicht existent gewesen ist damals. Ne? Wir reden hier vor 10 Jahren und so weiter. Ja. Wir haben so 2006, 2007 das Modell weiterentwickelt. Und, 2015, 2016 das weiterentwickelt. Weiterentwickelt. Aber das war ein Grund, dass die Organisation und die Power dafür nicht da war. Der zweite Grund ist aber auch aus einer Konsumentensicht. Viele Kunden haben Energieversorger, Stadtwerke nicht als Provider solcher Lösungen auch angesehen, akzeptiert und erwartet. Und das hat dann wieder was mit Marketing, Positionierung der Stadtwerke zu tun. Aber es ist tatsächlich so, ich wohne selber in Bonn, dass damals Stadtwerke eben als Energielieferant allein gesehen werden geworden sind und Verkehrsbetriebe, Bäderbetriebe und so weiter. Aber solche Innovationsthemen, Digitalisierungsthemen, da das nicht erwartet worden ist. Und die beiden Komponenten haben tatsächlich am Ende dazu geführt, dass im Consumermarkt, Endkundenmarkt, so Angebote von RWE und Co. Es schwer hatten. Die waren erfolgreich, waren erfolgreich im Sinne, dass die ein gewisses Ziel erreicht haben, aber sie waren in dem Sinne nicht erfolgreich, dass sie eben nicht 2, 3, 4, 5 Millionen Kunden gewonnen haben. Und das Modell war aber so aufgebaut, dass man so solche Zahlen erreichen muss.
Und welche Player haben es dann sozusagen in der Zeit den Markt gemacht? Also für wen war das eigentlich schon ein erfolgreicher Markt in der Zeit, wenn sich die Energieversorger da versucht haben abzuarbeiten?
Also die heute in dem Consumer, man muss die Segmente genau trennen, im Consumer-Markt extrem erfolgreich sind die Mainstream-Plattformen wie Apple, Google, Amazon.
Okay.
Die sind im Consumer-Markt, auch Samsung, sehr erfolgreich und haben mit ihren, vor allem über die Sprachsteuerung kommen, die ganze Geräteintegration ganz gut in den Griff bekommen. In B2B-Segmenten sind sehr erfolgreich, die sich auf die Immobilienwirtschaft konzentrieren.
Okay, da kommen wir gleich dazu. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen im Smart-Home-Bereich so rumpoolen. Also die Energieversorger haben es versucht. Wir haben zwei Gründe gefunden, warum sie es da nicht so geschafft haben. Andere, diese großen Tech-Player, haben es dann irgendwie geschafft. War ja auch ein langer Weg. Ich meine, damals, weiß ich mal, die Alexa-Sprachsteuerung, Siri, das ist ja auch relativ spät gewesen. Aber das kaufen viele Menschen, also ich versuche das immer abzugleichen mit mir, mit meinem Umfeld und versuche das dann wieder zu vergessen und frage dann Experten wie dich, ist das wirklich ein großer Markt, diese schaltbaren Steckdosen, diese Lampen, das dann zu integrieren oder aus deiner Sicht vielleicht, ist das wirklich, was jemanden rockt, weil ich habe persönlich die Erfahrung, dass es eigentlich genauso unrocky schnell wird.
Also aus einer Privatkundenperspektive definitiv. Also wir haben, ich habe die genauen Zahlen jetzt von Alexa jetzt gerade nicht parat, aber die sind weltweit sehr erfolgreich in der Distribution von Hardware für Smart Home. Die Begriffe Smart Home sind jetzt nicht präzise, aber zum Beispiel Amazon hat jetzt vor ein paar Jahren Ring gekauft für über 1 Milliarde, 2 Milliarden.
Was ist Ring noch gewesen?
Ring ist eine Videoklingelanlage.
Ach, genau.
Und haben natürlich über ihre Amazon Shops gesehen, wie groß die Stückzahlen sind, haben dann die Firma gekauft. Google hat Nest, ein Thermostat-Angebot gekauft, Wenn man sich heute Unternehmen wie Tado ansieht aus München, die
genau.
einen sehr guten Run haben.
Ja.
Wenn man sich die Zahlen ansieht, die verkaufen tatsächlich auch über diese Mainstream-Plattformen sehr viel. Dann gibt es Unternehmen im Bereich Smart Blocks wie Nuki, die einen sehr guten Run im Consumer-Umfeld machen. Das ist so ein Smart Block-Angebot für die als Nachrüstlösung für die Haustür. Und dann kann man jede Category einmal durchgehen. Philips Hue im Lichtbereich hat einen gewissen Namen gemacht. Und wenn man sich diese ganzen Kategorien ansieht, gibt es so Category-Domain-Player, die sehr erfolgreich sind, die aber im Kern von den Mainstream-Plattformen irgendwann von dem Markt genommen werden und verkauft werden. Mhm. Und direkt verkauft werden. Und das ist ein sehr, sehr im Consumer-Business. Ein sehr, sehr spannendes Segment, was sich etabliert.
Ist das richtig, dass die versucht haben, in die Wohnung reinzukommen und sozusagen, die haben ja, ich glaube, RWE hat ja nicht selbst so ein Ding gebaut, ne? Also ich versuche jetzt den Vergleich zu ziehen. Tado hat ja auch sehr, sehr lange sozusagen gebraucht, aber hat sich dann jetzt irgendwann so, sag ich mal, hochgerappelt in relevante Zahlen. Hättet ihr nicht sowas auch werden können wie Tado oder RWE damals oder die Energieversorger?
Ja, wir haben, sagen wir mal, jeder muss seine Ursprünge bei seinen Ursprüngen bleiben. Ja. Während diese Vertikalanbieter wie Tado, Nuki und so weiter eigentlich kein Hardware-Anbieter sind, ein Gerät machen, ein Produkt machen und das in den Markt pushen, war unser Ansatz immer, und das kommt durch die Ursprünge, ein Dienstleister, ein Enabler für solche Geschäfte zu sein. Und wir haben auch eine horizontale Idee gehabt, dass wir sagen, okay, wir verknüpfen mehrere Geräte auf einer Plattform und bringen das als Lösung in den Markt und das aber hinter Energieversorgern, Telekommunikationsunternehmen, Versicherern. Und aus der Perspektive kommt, haben wir Angebote gebaut wie Telekom Magenta Smart Home, wo da sind wir Enabler, haben da das mitentwickelt. Devolo haben wir da mitentwickelt.
Genau. Also ihr hattet ja so eine Plattform, ihr hattet so ein Rocket Home Gerät, oder so eine, wie nennt ihr das? Also ihr hattet so eine Box, die all diese verschiedenen anderen Hersteller verbunden haben, richtig? Und sozusagen die zentral gesteuert haben und visualisiert haben, was die gemacht haben.
Also im Kern haben wir eine Softwareplattform, die Rocket Home Home Run OS, eine Softwareplattform, mit der wir, was sozusagen, wo die IP letztendlich ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Gesellschaft ist, in der Firma ist. Und wir haben heute 6, 7 Boxen, Gateways, Zentraleinheiten von unterschiedlichen Anbietern entsprechend auch mit dieser Software ausgestattet. Und da verkaufen ganz viele Unternehmen heute unsere Lösung. Wie gesagt, wir haben, haben wir eine Softwareplattform, wir sind Softwareanbieter, die kombiniert mit Hardware und Dienstleistungen, Lösungen für Energieversorger, Wohnungsunternehmen, Immobilienunternehmen. Und Versicherern.
Also hat sich das der Case aber für euch, wenn wir jetzt nur noch mal wieder im Smart-Home-Umfeld bleiben und dieser horizontale Ansatz und dieser Vertrieb, indirekte White-Label-Vertrieb in der Energieversorger, hat sich das für euch jetzt gut entwickelt?
Genau, also der Vertrieb von Smart-Home-Produkten über Stadtwerke alleine, das hat schon vorhin erwähnt, das hat so nicht funktioniert. Und wir haben dann uns auf Basis unsere Fähigkeiten dann weiterentwickelt in die Richtung Immobilienunternehmen, und haben dort, und das entwickelt sich sehr gut, und haben jetzt seit diesem Jahr das ganze Modell noch weiterentwickelt, dass wir uns auf Climate Solutions, also CO2 reduzierende Maßnahmenkomponenten auch fokussieren. Und vielleicht schon mal, um aus dem Smart-Home-Umfeld zu kommen, wir haben 2015 festgestellt, dass der Kanal über Stadtwerke, Energieversorger mit Smart-Home-Produkten nicht erfolgsbringend ist, da zu geringe Nutzerzahlen erreicht werden alleine. Wir haben gesehen, dass das mit Koppelprodukten, Strom, Gastarifen funktioniert.
Okay, wenn die dann einfach dabei sind, die Dinger und eure Gateways.
Exakt, aber Smart Home an sich aber keine eigenständige Daseinsberechtigung hat. Und damit war die Entscheidung klar, okay, nur mit Koppelprodukten, das heißt, das Kernprodukt ist im Fokus da immer nach wie vor, haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen es neu justieren und haben dann die Entscheidung getroffen, ins PropTech einzusteigen und dort in die Immobilienwirtschaft reinzugehen. Und heute, und das war richtig, warum? Weil die Immobilienentwickler und Betreiber ein originäres Interesse haben, ihre Wohnfläche, Arbeitsfläche, je nachdem, mit wem man da redet, die Wohnfläche entsprechend auszustatten mit Infrastruktur, sodass die Endkunden, also die Mieter einerseits oder Käufer einerseits mehr davon haben. Und andererseits, die aber auch in den Betriebskosten effizienter werden. Und drittens auch insgesamt als Gesellschaft, als Immobilienunternehmen digitaler und auch moderner werden. Und diese drei Gründe bringen den Immobilienunternehmen so ein Return on Invest in der Zusammenarbeit mit uns, die es mit Energieversorgern so nicht hat.
Und habt ihr lange gebraucht, das rauszufinden? Sag ich mal, man könnte ja auch sagen, ja, aber das findet man noch schnell raus am Anfang, dass man, keine Ahnung, dass man das irgendwie besser, die Kunden ein bisschen besser segmentieren muss, die Use Cases noch besser sozusagen rausarbeiten muss. Hat das lange gedauert aus deiner Sicht? Oder gab es Gründe, warum man lange vielleicht an falschen Stellschrauben versucht hat zu drehen? Oder war das einfach eine zeitliche Entwicklung, die auch sozusagen ist sowas in der Gesellschaft mal durchdiffundiert? Ist das auch sowas gewesen?
Das sind Marktentwicklungen. Also man kann nicht gegen den Markt agieren, letztendlich nur mit dem Markt. Und man muss sich auch an den Markt entsprechend als Unternehmer immer richten und auch schnell anpassen. Ja. Und die Umweltbedingungen, die aus dem Markt kommen, man hat zum Beispiel 2010 hatte ich die These, naja, das Smart Home ist an sich ein Geschäftsfeld, was über Stadtwerke prima funktionieren sollte. Mhm. Aber wie vorhin dargestellt, die Konsumenten haben da nicht so ganz mitgemacht und die Stadtwerke selber haben die Fähigkeiten damals nicht gehabt, auch wenn man es wollte und. Und da muss man als Unternehmer sich dann entsprechend dann anpassen, auch die Entwicklung mit Mainstream-Plattformen. Das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist, dass natürlich, dass man sehr viel lernt und dass man natürlich weiß, okay, wenn dort 500 Wohneinheiten im Quartier entstehen, in Hamburg, Stuttgart oder wo auch immer, heute viele Menschen dann, wenn die so eine Wohnung kaufen, für 3.000, 4.000, 5.000 Euro den Quadratmeter.
Ja, sehr, sehr teuer. Ja.
Dass heute viele sagen, okay, ich möchte eine Quartiers-App inkludiert haben, womit ich eine Mieterkommunikation habe, wo ich ein digitales schwarzes Brett habe, ne, sowas früher in den Flur fahren, mit der Hausverwaltung einfach kommunizieren kann, wo ich vielleicht auch mal in den Haus per Smart Block reinkomme, und also per App oder ein FOP, oder wo ich meine Energietransparenz in der Applikation sehe, wie viel verbraucht meine Wohnung.
Also gibt es so Quartiere dann heute schon? Also wenn du jetzt so das so erzählst, hast du da eins vor Augen? Also habt ihr schon jetzt über diese andere Schiene, über Immobilienunternehmen, habt ihr schon so Quartiere ausgestattet mit der Rocket-Lösung?
Ja, wir machen ganz, ganz viele solche
Quartiere. Ja?
Also wir haben in Hamburg Hafen City zum Beispiel gegenüber der Elbphilharmonie entstehen 300 Wohneinheiten mit Coworking Spaces, wo die Wohnungsinhaber Zugang auch in den Gemeinschaftsräumen haben, weil wenn die mal dort ein Homework machen wollen, wo man eine Ladestation unten buchen kann, wenn man keine eigene hat, freischalten kann. Man hat ein Mieterstromprojekt darüber, sodass man den Autarkiegrad.
Also die ganze Komplexität, die man heute da so reinballern kann.
Ja, das haben wir in Projekten in Stuttgart, Frankfurt, Ludwigsburg, Hamburg, Köln. Ja. Und achte mal, wenn du mal demnächst an einem Neubauprojekt mal vorbei, da steht meistens an der Seite irgendwo Quartiers-App. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass das da mittlerweile digital ist.
Also man spürt schon so, also wenn du es so erzählst, auch also da, das macht wesentlich mehr Freude von Anfang an, habe ich so den Eindruck, mit so Immobilienfirmen über größere Stückzahlen, die haben eine andere Motivation, die können diese Vorteile viel besser spielen. Ist das richtig interpretiert? Dass du sagst, Ja,
ja, das ist ein definitiv. Also die, ja. das macht für die massiv Sinn.
Ja.
Bevor technisch mit Return on Invest reguliert, das macht für die total Sinn.
Ja.
Wir sehen, dass das ein weltweites Phänomen ist. Also wir sehen, dass dort auch viele Firmen, ähnlich wie wir, sehr, sehr erfolgreich sind. Weil wir sagen, es gibt in den USA Unternehmen wie wir, die mittlerweile 2 Milliarden Bewertungen haben, die jetzt 2, 3, 4 Jahre weiter als wir sind.
Ja.
Vielleicht aber gerade mal, also nicht viel mehr Kunden haben als wir. Also da passiert gerade sehr viel. Und das macht mich sehr froh, dass wir uns quasi unseren Weg gefunden haben, auch obwohl wir am Anfang mal mit einer anderen These gestartet sind.
Mhm.
Aber ich misse diese Zeit nicht.
Nee, man braucht die auch, die Erfahrung. Ne? Es ist halt wichtig, dass einem das Geld da nicht ausgeht, irgendwie in der Phase, ne? Dass man dann auch noch wieder die Kraft hat. Das musstet ihr dann viel verändern eigentlich, als ihr jetzt von diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es immer beschreiben soll, dieses ursprüngliche Smart Home auf dieses Immobilien-Smart ist, oder ist es einfach, das Produkt, die Technik ist gleich geblieben, ihr habt nur im Vertrieb, im Marketing was anders gemacht oder musstet ihr mehr machen, um euch darauf anzupassen?
Ja, wir mussten uns natürlich neu erfinden. Das ist schon. Das Wichtige ist, sagen die ersten 5 Jahre und die Fähigkeiten, die wir mit im Bereich Smart Home entwickelt haben, mit Software, Hardware, Connectivity, auch mit großen Mengen an Kunden und auch Prozessen zu agieren. Mhm. Das sind heute die Alleinstellungsmerkmale, die ich heute gegenüber meinen Wettbewerbern in diesem neuen spannenden Geschäftsfeld habe. Das heißt, das ist die Grundlage für meinen Erfolg heute. Und daher will ich diese Zeit nicht missen. Mhm. Auch als wir wohl wissen, dass wir damals noch was anderes vorhatten. Aber das ist die Grundlage dafür, dass wir das heute machen können. Und heute auch in der Position sind.
Ja. Jetzt hast du gerade ein wichtiges Stichwort gebaut. 2 Fragen habe ich. Also erste Frage, was wollte ich sowieso noch loswerden? Zu Hause bist du aber auch komplett ausgestattet. Du bist auch in so einem Neubau, wie ich mir das vorstelle, aus so einem Weber-Grill-Prospekt. Der Rasenroboter läuft, die Jalousie läuft, keine Ahnung. Das Fleischthermometer kommuniziert mit der Rocket Home-Zentrale auf dem Gasgrill. Ist das so?
Ja, also ich bin da ein bisschen, also ich mache es sehr ganz normal. Ich kann dir aber mal kurz mal erzählen, also ich wohne nicht in einem Neubau.
Ja,
ich bin vor 3 Jahren in ein Haus eingezogen in Bonn, was aus den 80er Jahren
kommt. Das ist auch ein guter Case, weil oft ist es Neubau. Immer. Da ist alles neu, da baut man es ein, aber genau, was ist mit dem Bestand?
Genau, bin dann vor 2 Jahren reingegangen. Mhm. Das war gar kein großes Thema, das auszustatten. Ich komme heute, wenn ich nach Hause komme, habe ich ein Keypad an der Tür mit einem Nummerncode, komme ich in das Haus rein.
Mhm. Manchmal noch nicht in die Wohnung, ne?
In den Haupteingang, ne? Also Haupttür komme ich dann rein durch ein Keypad. Manchmal nehme ich auch das Handy im Auto und mache es schon mal, wenn ich schon mal im Handy bin, mache es die Tür im Auto schon auf, weil wenn ich irgendwelche Sachen in der Hand habe, dann kann ich direkt durch die Tür. Wir haben bei uns im Flur ein iPad als Steuerungseinheit aufgehangen, was alles verbaut ist, sieht so ein Display aus. Das nutze ich aber selten. Das nutzen eher meine Frau und die beiden Kinder.
Das habt ihr aber auch nachträglich eingebaut, ne? Alles, was du erzählst, habt ihr nachträglich irgendwie da rein. Habt ihr da viel rumgestemmt und Elektro gemacht oder ist es alles?
Nee. Also wir haben das in die Wand eingebaut. Ja. Da war vorher ein Stromschalter, das war eigentlich einfach. Ich mag das immer so an einer Stelle. Quasi eine Steuerungseinheit zu haben.
Ein
ganz normales, handelsübliches iPad für 100 Euro.
Das machen deine Frau und deine Kinder? Okay.
Hm. Genau, wir haben das dann als Steuerungseinheit, wobei meine Kids da auch häufig Musik hören und so weiter. Ja. Und die haben ein paar Alexa-Boxen, man nutzt das jetzt nicht nur für die gesamten Smart Home-Sachen.
Ja.
Ansonsten sind die Jalousien bei uns entsprechend ausgestattet. Die gehen morgens um eine gewisse Uhrzeit auf. Wir haben die Lichter, die haben wir dort komplett vernetzt. Ich habe meinen gesamten Energieverbrauch des Hauses im Blick. Die wird sekündlich immer dargestellt. Also immer die Verlaufskurven sind sehr detailliert.
Wer ist dein Energielieferant dann, darf ich fragen?
Das ist tatsächlich die Enercity.
Ah ja, okay, genau. Gesellschafter auch bei euch, ne? Also vorher auch schon dann, oder?
Nee, vorher nicht. Nee, vorher nicht. Okay. Also die Enercity, die als die bei uns auch, bevor die bei uns eingestiegen sind, aber es klar war, dass die bei uns einsteigen. Ja. Die haben ja so eine tolle Digitalplattform mit der Lyngtech aufgebaut. Mhm. Und da kannst du per App den Wechsel machen und alles per App steuern. Ja. Und ich habe das bei keinem anderen Energieversorger.
Ja, okay.
Dann habe ich das einfach gemacht, ja? Unabhängig vom Strom.
Aber du hast jetzt keinen großen noch mit PV und Batterie und Wallbox-Kram. Das hast du jetzt nicht, ne?
Also die Wallbox-Thematik habe ich schon. Ja. Die Photovoltaikanlage ist noch in Entwicklung. Mhm.
Da kommt. Und kannst du, ja, und das, also das, so lebst du mit deinem Smart Home. Du sagst es nicht übertrieben, du bist jetzt kein Nerd, der alles so sozusagen,
genau, ja,
wenn ich das so richtig interpretiere, so was normal komfortabel ist, so wie man sich dran gewöhnt, dass, wenn man das Auto aufmacht, Keyless Go ist oder dass da ein bisschen Licht ist oder. Also, ich meine, ich brauche jetzt nicht so ins, da abrutschen in die eigenen Nöte, aber nimm mal so als Beispiel, ich wohne hier auch in einem Altbau. Gemietet und ich sitze jetzt im Homeoffice, tollerweise in einem Gartenbüro, was wir haben, und es klingelt natürlich jetzt vorne andauernd Amazon DHL, ne? Wie man das halt so kennt in dieser Zeit, und wir haben jetzt hier keine geile Klingelanlage, die Vermieterin, keine Ahnung, macht da irgendwie nichts. Ich denke mir so, hey, ich hätte gerne auch vorne wenigstens mal so eine Kamera, sodass ich sehe, wer vor der Tür steht, und gehe dann hin. Nächster Schritt wäre, ich öffne das auch, aber ich habe dann schon so die Probleme, ja, draußen vor die Haustür kann ich jetzt nicht so ein Ding hängen mit der Kamera, weil ich denke, das zocken die mir sofort, wenn du so ein geiles Gerät hinmachst. Wenn ich dann auch noch die Schlüsselsysteme einbinden will, dann muss ich mit meiner Vermieterin reden, das ist alles viel zu kompliziert. Und dann ist schon so, dann macht es schon so, rockt es mich schon sofort nicht mehr. Und ich kaufe mir halt doch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas für einen Grill. So, keine Ahnung. Oder ist das symptomatisch oder ist das oder beschäftige ich mich da einfach nicht genug mit? Ist das möglich, auch in Bestandsgebäuden, in vermieteten Gebäuden ein gewisses Level da zu erreichen, was irgendwie Sinn macht?
Also du bist so ein klassischer, mit dem Anwendungsfall bist du ein klassischer Kunde von den Mainstream-Anbietern wie Amazon, Google und so weiter.
Ja.
Mhm. Also da, weil du letztendlich jetzt so ein Interesse hast an dem, ja, Thema, aber gar nicht groß was machen möchtest und wahrscheinlich, ja, auch gar nicht viel Zeit investieren möchtest. Ja. Und dann geht man meistens in Amazon, Google Store, wie auch immer, und holt sich dann von Doorbell oder Ring, genau, System, das klebt man vorne an der Tür, dann hast du alles per Kamera in der App und so weiter.
Aber ich habe halt Schiss, dass sie mir das abzocken natürlich, ne? Noch mal so bei, deswegen mache ich dann nicht die 200 Euro für so ein Ding. So.
Na, aber es gibt viele, ja, die das tatsächlich, ja, okay, machen. Und das ist der Consumer-Bereich.
Ja.
Und der Bereich, der pusht ja auch unser Segment,
ja,
weil viele Kunden tatsächlich, und das war das Wichtige, du fändst das ja alles toll, wenn du es nur nicht machen müsstest, dich damit beschäftigen, genau, müsstest, Tag, und, ja, dann die Zeit hast du auch gar, ja, nicht, und so einen Grill zu kaufen und dann mit bei, ja, der, ne, dann viel, viel einfacher und bringt ja auch viel mehr Nutzen. Und,
ja,
und das ist der Grund, warum unsere Geschäfte im Bereich Rocket Home Estate gut funktionieren.
Ja.
Die Projektentwickler, ob es jetzt Neubau ist, aber auch Kunden, Vonovia gehört ja auch als Kunde zu uns, die, ja, auch große Bestände haben, die haben ein Interesse, dass die diesen Kundenbedürfnis, was du gerade formuliert hast, gerecht zu werden.
Ja, im Neubau, das ist aber schon da. Dann ich ziehe in so ein Quartier, Vonovia will die Mieterhöhung rechtfertigen durch, keine Ahnung, ein bisschen Smart Home Spiele. Ja. Aber dann ist es da, dann macht es jemand anders für mich als Endanwender. Ne? Und ich kann es einfach dann so genießen.
Exakt. Also wie gesagt, eines der Gründe, warum man solche Systeme einbaut, ist ja auch Betriebskosten reduzieren und Effizienz. Ne?
Mhm.
Und das ist schon so, dass man in der Quartiersentwicklung war mit großen Beständen,
ja,
wenn man die energetischen Themen berücksichtigt, wie gesagt, Smart Meter hat ja vorhin erwähnt, Elektromobilität, mhm, und viele andere Themen, wenn man da die Verwaltungskosten dieser Themen im Griff hat und gering hat, dann ist das für die auch ein großer Wert. Das heißt, man darf nicht nur immer daran denken, dass man was den Mietern Gutes tun will, sondern man muss auch diese Effizienzseite sehen. Das ist bei den Bestandshaltern ein großer Grund, warum die das machen. Also wenn ich aus der Miete tatsächlich mehr rausbekomme, weil die weniger Kosten haben.
Okay.
Bei den Projektentwicklern ist das anders. Da, also jetzt Hamburg Hafen City oder viele auch ganz normale Bestände. Dadurch, dass diese ganzen smarten Modelle jetzt gerade nicht mehr so viel kosten. Also pro Wohnheit sind das Lösungen teilweise die paar hundert Euro nur kosten.
Die früher dann wesentlich teurer waren am Anfang.
Exakt. Früher so dadurch und ne, die kosten nicht viel. Auf der anderen Seite wollen die Kunden solche Modelle. Ne? Wieso soll man die Aushänge in den Fluren mehr haben? Wieso kann dein Vermieter sehr schön über eine App kommunizieren, Schadenmeldenprozesse, ganzen Verwaltungsthemen
über. Wie oft muss da jemand raus, ne, überhaupt
in die Exakt, ne? Also, exakt. Ja. Der Handwerker wohnen und so weiter. Ja. Das wird heute von den Kunden auch erwartet. So in den Neubau- und Modernisierungsbereich kommt das automatisch rein. Die Kunden wollen das, bringt bessere Effizienzeffekte mit sich. Mhm. Deswegen kommt das in den Modernisierungsbereich und Neubaubereich automatisch rein. Und in den großen Beständen ist das große Thema, wie kriegt man tatsächlich mehr aus dem Mieter raus und wie kann man dann die Kosten weitergehen durch digitale Modelle.
Ja, es ist, ich reite da auch so drauf. Ich finde es auch irgendwie interessant, wie so ein Markt entsteht, ne? Wo man denkt immer, das ist ja so einfach, wenn man heute drauf guckt. Dann sagt, ja, warum seid ihr nicht gleich auf die Immobilien? Ist doch klar, dass die das einbauen und ne? Also und wie und das hast du ja vorher auch erlebt in deinen Jobs vorher. Wie lange es irgendwas braucht, bis dann so ein Facebook entsteht, was da vorher alles für Ideen und links und rechts und dann das ist so einfach auch unheimlich schwer einzuschätzen, ne? Wann, was, wie weit ist auch so. Es gibt ja immer diese tollen Kurven, diese ganz frühen, die irgendwas machen. Dann gibt es diese riesen Lücke und dann gibt es, wie bei den Rasenrobotern, auch so ein bisschen, dann passiert ganz lange nichts und auf einmal siehst du die dann bei Aldi liegen. Und dann weißt du, jetzt sind sie angekommen. Aber dazwischen hast du es schon vergessen, so als jemand, der sich nicht immer damit beschäftigt. Ne? Und das finde ich halt immer sehr verrückt, welche Mechanismen da anziehen, warum was klappt, welcher Angang dann irgendwann später klappt, der vorher aber auch nicht geklappt hätte. Und ja.
Das ist der Job eines Unternehmers.
Ja, genau.
Ein Unternehmer, der darf nicht an seinen Thesen, die er mal gesetzt hat, festhalten. Ja. Der muss immer am Markt, an den Kunden sein, an den Marktentwicklung und immer, also ein Betriebs, ich habe ja als BWLer mal Handel und Distribution gelernt im Lehrstuhl. Mhm. Ja. Das ist so ein Gesetz, die Dynamik der Betriebsform, das ist ein Gesetz im Handel. Und zwar, es ist, alle 10 Jahre wird ein Konzept komplett verworfen. Ja, und wenn man sich heute mal so ein Aldi ansieht, die mal früher mal tatsächlich als wirklich die Rampe von günstigen Lebensmitteln gestartet ist, und wenn man sich heute ansieht, was die da machen, da, ne? Das heißt, ein Konzept muss permanent weiterentwickelt werden, komplett neu. Man muss sich permanent neu erfinden. Und das ist der Grund, weil sich um sich herum alles permanent ändert. Technologie, Konsumenten, Nachfrage, Angebotsseite und so weiter.
Das ist immer so schnell verstanden und man sagt auch mal, ja klar, aber was das bedeutet, wenn du so ein Unternehmen hast und irgendwie wirtschaftliche Zwänge auch hast, tagtäglich jeden Monat Gehälter zahlen musst und dann aber das hinzukriegen auch, das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Und ja, okay, das verstehe ich. Also Home, jetzt dieses PropTech und das geht gut ab und der Markt läuft wahrscheinlich so ein bisschen auf euch zu, das wird jetzt immer mehr, da freut man sich. Und jetzt noch dieses Klimading, diese letzte Stufe, von der du gesprochen hast. Was ist das noch für ein Spin?
Ja, also wir haben jetzt vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ein eigenes Startup gegründet, sozusagen. Echt? Ein Joint Venture mit der InterCity AG und der Wolfsburg AG, also IBG, die Wolfsburg AG dahinter.
Aha, okay.
Und Wolfsburg AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Volkswagen-Gruppe und der Stadt Wolfsburg.
Okay.
Genau, und wir haben jetzt zu dritt ein Unternehmen gegründet, was Rocket Home Climate Solutions heißt. Und die Grundidee dahinter ist, wie, also in der Zielgruppe der Immobilien und Unternehmen, wie kann man CO2-reduzierende Maßnahmen und Lösungen für Immobilienunternehmen anbieten. Also wir haben dort auch zwei sehr kompetente Geschäftsführerinnen jetzt auch dort engagiert, die das Ganze voranbringen, die Carina und die Katrin. Die Katrin kommt von der Inner City, hat sehr viel Erfahrung im Bereich Digitalisierung. Carina ist eine unserer langjährigen Mitarbeiter, die Betriebsleitung früher gemacht hat. Und die bringen das ganze Thema jetzt voran mit einem Team. Und die Grundidee ist tatsächlich, wir gehen in die Immobilienbestände rein und schauen, wie in der ersten Stufe schauen, wie hoch ist der CO2-Verbrauch heute, messen den auch. Mhm. Würden dann in der zweiten Stufe technologische Maßnahmen umsetzen, um dort diesen CO2-Footprint zu reduzieren, indem man Mieterstromthemen reinbringt, Ladestationen, Speicher, also elektronische Speichermodelle, Energietransparenzmodelle schafft, auf das Kundenverhalten, also die Mieter, eingeht, sodass die auch ihr Verbrauchsverhalten anpassen können. Das ist dann die zweite Stufe. In der dritten Stufe würden wir dann über die Lieferung von Renewable Energies oder der Organisation davon entsprechend in diversen Kanälen auch schauen, dass dort auf der Ebene nochmal CO2 gespart wird, wenn nicht schon geschehen. Und auf der vierten Ebene gibt es dann so Kompensationsmodelle, wo man den Rest CO2-Ausstoß dann nochmal kompensiert. Also wir haben da eine Methodik aufgebaut, wo Rocket Home mit seinen Fähigkeiten ein Teil davon ist, die Inner City mit ihren Fähigkeiten und Komponenten einen Teil davon bringt und die Wolfsburg AG aus der Stadtentwicklung, Verkehr, Mobilitätsperspektive, Innovationsperspektive ihr Know-how in diese Methode reinbringt. Und wir sind jetzt seit 2 Monaten
ganz frisch.
Frisch unterwegs, sind aber schon seit 8 Monaten im Markt vor der Gründung und haben dort tatsächlich schon 3 Quartiere, wo auch schon gearbeitet wird.
Mir ist, also vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, aber wo ist der große Unterschied zwischen, du machst ein Quartier aus deinem PropTech-Segment, was du eben erzählt hast, und du machst ein Quartier mit diesen Climate Solution? Was ist da noch anders? Ich denke mal, die Rocket-Technologie wird annähernd die gleiche sein oder auch eine andere? Oder was kommt hinzu dann?
Also die Rocket Home Estate, der Bereich, der ist der Technologielieferant. Und wir haben eben Softwarelösungen, können alles liefern, was rund um Smart Locks, Access-Paketboxen, was in der Wohnung im Smart Home-Bereich passiert.
Genau.
Und so weiter. Da liefern wir die Technologie.
Genau. Das ist ja dasselbe, wie ihr im PropTech macht, ne? Also jetzt auch.
Und das ist der Part, den wir reinbringen.
Ja. Okay.
Softwareplattformen und so weiter. Ja. Die Inner City bringt natürlich ihre gesamten Kompetenzen rund um Elektromobilität, Mieterstrom, Energie.
Die Energiethemen nochmal mehr.
Bringen auch ihre Digital-Know-how rein, was wir in dem Segment aufgebaut haben. Ganz platt gesprochen, ich kann ja selber keine 100 Ladestationen in einem Quartier aufstellen, betreiben, abrechnen, das gesamte Lastmanagement machen. Ja. Da braucht man jetzt einerseits das Know-how, aber auch andererseits das Personal, das zu machen. So, und das bringt dann Inner City mit zum Beispiel in den anderen Themen. Und die Wolfsburger, die bringen dann ihre Themen damit rein. Also so ist das Modell geschaffen und das ist auch der Grund, warum wir da auch ein Konstrukt haben, was so kein zweites Mal in Deutschland gibt.
Das befruchtet ja auch deine anderen Kunden, ne? Also deine PropTech-Kunden, die sonst gesagt haben, hey, wir müssen effizienter werden, wirtschaftlicher mehr aus der Miete rausholen. Wenn du sagst, ja, wollt ihr nicht auch CO2 sparen, ist das nicht vielleicht, also gerade bei diesen großen Konzern, die haben ja auch CO2-Nachhaltigkeitsdruck über den Kapitalmarkt. Ne? Und die sind wahrscheinlich auch froh, wenn sie sozusagen das auch bedienen können. Nicht nur niedrige Kosten, sondern auch niedriges CO2, so jetzt mal.
Definitiv. Also deswegen ist das ja das Tolle. Also unsere Rocket Home-Kunden selber, die kriegen dann von der Arzt von Rocket Home Climate Solutions und die Lösung von den anderen beiden Partnern, wie auch die Kunden von der NS City oder der Wolfsburg AG die Produkte von uns dann noch mitbekommen. Und ganz wichtig, das ist eine ganzheitliche, vernetzte Lösung. Das ist jetzt nicht drei Teilkomponenten, sondern das ist alles in sich vernetzt. Mhm. Und das gibt es jetzt tatsächlich kein zweites Mal in Deutschland.
Nee, also
soweit mir bekannt ist.
Also ich meine, ich gehe auch nur so durch, also es sagen ja viele, dass sie sagen, ja, wir machen Quartiere komfortabel, effizient, CO2-optimiert, also all diese Modellkommunen, all diese Vorzeige hier in Köln, das ewige Vorzeigeviertel für ein smartes Quartier, auf den ganzen Flyern liest man das natürlich auch, was, dass man da alles reingebracht hat, ne, sozusagen. Aber egal. Aber habe ich verstanden. Okay. Also
wie ich sage, es gibt viele Forschungsprojekte, es gibt viele Projekte und so weiter. Wir sind ja als Unternehmen Lösungsanbieter, das heißt, wir haben ja einen Marktansatz und es gibt aus meiner Perspektive keinen Anbieter, der sowas ganzheitlich aus einer Hand mit den Fähigkeiten in der Kombination hat.
Okay.
Ich freue mich über Wettbewerb, von daher ganz offen gesprochen an alle, Wettbewerb belebt das Geschäft, aber das, was wir da machen, das ist aktuell, also alle Kunden, die bei uns jetzt bestellt haben, die haben genau gesagt, das brauchen wir, super,
genau. Also ich meine, an deiner Stelle würde es mir, glaube ich, jetzt auch ganz gut gehen. Also ganz gutes Gefühl, was du mir so vermittelst. Ich habe diese Smart-Home-Strecke sozusagen durchgehalten, wichtige Grundlagen gelegt, jetzt ein Segment mit den Immobilien-Companies gefunden, was vielleicht noch mehr Spaß macht, mit diesen Erfahrungen Geld zu verdienen. Ich habe jetzt, meine Inner City ist ja auch ein super Partner in der, also die sind ja, ist ja nicht, also wie ich sie wahrnehme, machen die ja wirklich viele Sachen sehr richtig, kaufen, beteiligen sich an den richtigen Firmen, weil es seid ja nicht nur ihr habt da die E-Pilots und bei Digimondo sind die auch drin mit diesem IoT-Themen, da kann man ja gar nicht genug Slides füllen mit Fantasie-Potenzial, die man da, die nicht Fantasie bleiben wahrscheinlich, aber es macht einfach viel Spaß, glaube ich, sich das anzugucken, was daraus entstehen könnte. Insofern würde ich jetzt an deiner Stelle eigentlich ganz zufrieden hier nach. Du hast ja letzten Freitag 10-Jähriges gefeiert mit deiner Firma. Kann man eigentlich ganz zufrieden in die Zukunft gucken?
Definitiv. Aber als Unternehmer, wie gesagt, man muss immer am Puls der Zeit bleiben. Wir hatten letztes Jahr hatten wir Corona gehabt, ne? Und da ist natürlich auf einmal so eine gewisse Sicht da, wie wird sich die Zukunft entwickeln. Ne?
Ja.
Heute nach Corona und auch mit dieser Neuaufstellung, die wir da auch haben und umgesetzt haben in den letzten 12, 18 Monaten, haben wir, ich sag mal, unsere Netze im Wasser jetzt super verteilt. Ja,
genau.
Jetzt müssen wir nur gucken, dass da die Fische auch da alle landen. Ja. Aber unsere Hausaufgaben haben wir tatsächlich da ganz gut gemacht. Aber wir müssen noch die Fische entsprechend auch reinholen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Und tatsächlich ein Partner wie NS City hat in dem Zusammenhang sehr geholfen. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Startups oder die anderen Startups, was die für Erfahrungen haben. Ich weiß auch, dass zum Beispiel viele Unternehmen in der Zusammenarbeit mit Energieversorgern gescheitert sind. Wenn ich mir die letzten Jahre ansehe, also viele große Investments, also viele Eons, Innogies, viele EMBWs und viele andere, die haben ja viele Startups-Investments gemacht.
Ja.
Und ich muss sagen, 80% von denen sind in der Kooperation gescheitert. Und ich habe viele persönliche Freunde, die auch solche Erlebnisse hatten mit Energieversorgern.
Ja.
Aus der Perspektive kommt, haben wir zum Beispiel unser Jofix mit NS City als 20P-Meeting definiert. Also wir wollen die 20% sein, die es schaffen in der Gruppe.
Ach so. Das mal okay.
Anekdote nebenbei. Weil ich glaube, Wenn man offen rangeht, kann man tatsächlich aus so einer Zusammenarbeit was Gewinnbringendes machen. Aber dafür müssen beide Seiten offen sein, beide Seiten vertrauensvoll miteinander die Initiativen starten. Und dann kommen die 20% zustande. Und wohl wissend, dass die Gefahr, 80% zu scheitern, da ist. Aber ich denke, unsere Erfahrungen der ersten 12 Monate mit der NSCity sind extrem gut. Mhm. Wir haben da genau auf der anderen Seite genau die richtigen Menschen sitzen. Das hat auch mehr Menschen zu tun eigentlich am Ende des Tages. Da haben wir, kann ich heute definitiv sagen, Glück gehabt. Wie gesagt, ich kenne das von vielen anderen, die in solchen strategischen Kooperationen eher...
Ja, ich meine, das ist ja auch schwer, weil ihr werdet diese Firma, die ihr jetzt da neu gegründet habt, wahrscheinlich auch noch 7-mal umbauen und es werden größere Fragen da sein, dass ich irgendeine Hypothese nicht bestätigt und dass ihr irgendwie auch grundsätzlich nochmal anders was machen müsstet und dass man nochmal Geld nachschießen muss und und das natürlich unter 3 Partnern mit unterschiedlichen Agenten schon auch immer schwer. Du hast es ja alleine sozusagen mit dir sozusagen ausgemacht, wie du diese Firma Rocket da durch die Marktentwicklung gesteuert hast und das dann zu dritt zu machen und dann auch über lange Zeit dann sich immer wieder neu zu einigen, das ist schon eine kulturelle Leistung und freue mich, wenn da die ersten 12 Monate da auch ganz gut gelaufen sind in diese Richtung. Aber klar, also man sieht links und rechts und man sieht vieles, was davon nicht funktioniert hat. Ne?
Ja, definitiv. Also ich war natürlich auch auf der anderen Seite davon. Also bei RPL war ich derjenige, der in die Beiräte und Aufsichtsräte der Unternehmen reingegangen ist und dann gerade die andere Seite mal tatsächlich mal abgebildet hat. Und wir haben da die Print- und Fernsehfirmen haben damals viele Fehler gemacht. Mhm. Ne? Und da ich diese Seite gut kenne, aber auch viele das richtig gemacht, ne, beide Seiten, da ich die Seite gut kenne, habe ich hier das Glück, dass ich so ein Stück weit da, also es klappt gut, aber du hast natürlich schon einen Punkt, gerade beiläufig erwähnt, man muss natürlich vom Ende her das dann sehen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da wirklich auch gute machen, auch die Gründung einer Gemeinschaftsgesellschaft. Ich kenne kein anderes Unternehmen, Startup, was eine Beteiligung von einem größeren Corporate hatte, die den Weg gehen, den wir jetzt gerade gehen. Also von daher, wir machen das schon anders als, also wir machen unseren eigenen Weg.
Okay, gut. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, wie du das mit dem Markt machst. Wie ist denn eure Firma eigentlich aufgebaut, wenn ich da nochmal so ein bisschen reingucken darf? Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt hier in Köln?
Wir sind so um die 40 Köpfe.
Ja.
Genau, sitzen auch alle hier in Köln, beziehungsweise jetzt in Homeoffices, meistens rund um Köln herum. Ja.
Und wie tickt ihr so? Was ist so das Management-Framework? Wie ist es mit dir als Chef, mit deiner Führungsmannschaft? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man für Rocket arbeitet? Wie viel New Work ist da drin? Wie viel Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist da auch noch drin? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also das ist eben das Schöne, wenn man ein paar Jahre älter ist. Wir haben ein Team, was sehr gut jetzt sich festgesetzt hat. Jetzt bei dem Sommerfest hatten wir witzigerweise so Ehrungen. Das hatte ich auch noch nie gehabt.
Also, 10 Jahre Rocket oder was?
Ja, wir haben tatsächlich 2 Mitarbeiter, die länger als 10 Jahre da sind. Wir haben einen, der länger als 7 Jahre da ist und wir hatten, ich glaube, 8, die länger als 5 Jahre da. Ich glaube, diese Ehrungsthemen sind eigentlich immer so von Konzernen so eine Entwicklung.
Klar.
Ich fand das schon interessant. Das ist, glaube ich, auch eines unserer Geheimnisse. Wir haben dann wirklich ein gutes Team, aber jetzt tatsächlich nicht nur so gesagt, sondern tatsächlich. Wir haben wirklich sehr gute Mitarbeiter.
Ja.
Und auch auf der Führungsebene haben wir ein sehr gut etabliertes Management-Team von knapp 6 Leuten. Tatsächlich, wenn ich mal 2 Tage mal im Büro nicht bin oder mal eine Woche mal unterwegs bin, funktioniert das prima. Und das kommt daher, weil die zweite Ebene sehr, sehr gut aufgestellt ist und auch alle 5 Jahre und länger dabei sind.
Und arbeitet ihr nach irgendwie diesen neuen Methoden, irgendwie Scrum, agil, selbstorganisiert, Push-Pull, all diese New Work-Punkte, die ja viele Firmen auch so umtreibt, auch gerade in der zweiten Ebene, die quasi nicht mehr, die einfach coachen, also ja, mehr coachen die Leute, die eigentliche Arbeit machen, als weniger bestimmen, was gemacht wird. Habt ihr da auch so Wellen, die da bei euch durchgegangen sind, und hat sich die Organisation da auch irgendwie angepasst oder verändert?
Scrum machen wir schon seit 10 Jahren von Anfang an. Wir haben eine agile Entwicklungsmethodik entwickelt, die sehr, ja, sehr individuell auf uns zugeschnitten ist. Das ist so eine Mischung aus Scrum und Wasserfallmodell, weil wir am Ende des Tages als B2B-Unternehmen natürlich schauen müssen, dass Projekte auch zu einem Zeitpunkt fertig werden. Das man sieht bei Scrum manchmal. Und also da haben wir eine eigene Methodik aufgebaut. Genau, also aber wie von der DNA her sage ich immer, da haben wir so ein nordisches Denken. Wir wollen keine Pizza Company sein, wo die Leute sich bis 8 Uhr durchpowern und dann nach einiger Zeit auch durch sind. Im Gegenteil, wir haben die Sicht, dass erstmal Fairness und soziale Gerechtigkeit ein ganz großer Wert ist in der Firma. Und zweitens auch die Arbeitsbedingungen entsprechend so sein sollten, dass jeder gestalten kann und kreativ gestalten kann. Das ist wichtig. Wir verlangen von den Leuten Kreativität. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also, und ich bin auch ganz stolz, dass wir sind ja auch einer der Trendgeber im Markt seit vielen Jahren. In der Regel ist das, was wir machen, für viele so eine Blaupause, wie man es machen sollte. Und diese Eigenschaft kommt vor allem dadurch, weil wir einfach immer extrem auf Kreativität und neue Ideen achten. Also es gibt bei uns einen Satz, der wichtig ist: nicht der Chef bestimmt, sondern der die bessere Idee hat. Das wird dann gemacht, die Ideen.
Ja, klar, aber wie stellt ihr das sicher, dass das sozusagen auch funktioniert? Weil allein, wenn du im Raum bist und ankerst schon mal eine Meinung, ist es ja schon schwierig, sozusagen da wieder von weg zu kommen. Da brauchst du Leute, die Mut haben, die zu widersprechen. Obwohl du so der Gründer bist, habt ihr da gewisse Rituale oder irgendwie Werkzeuge, mit denen das besonders gut gelingt?
Also das hat sich etabliert, also ich glaube, das ist von uns bei uns eine Kultur, wir haben da keine Hierarchie, die so stark ist. Also bei uns, dadurch, dass wir immer so ein Start-up-Denke, Lean-Start-up-Denke immer haben und auch leben, gibt es bei uns keine Hierarchie in der Form. Also wir haben tatsächlich die Situation, wenn ein Mitarbeiter von einem Vertriebsleiter und so weiter eine tolle Idee hat, dann weiß der Vertriebsleiter, okay, die Idee ist so gut, auch wenn ihm das jetzt gerade nicht da in den Kram passt, dann wird es gemacht. Und diese Perspektive führt dazu, dass auch dann, wenn ich mal meine Idee nicht so gut ist wie die andere, dann wird das andere gemacht. Und diese Fairness haben wir. Okay. Und, das funktioniert gut, und aber diese DNA aufrechtzuerhalten ist auch ein Thema, ne? Wir müssen da auch immer permanent weiterarbeiten. Das ist auch immer wie am Markt ein permanentes Arbeiten an dem Thema.
Ich glaube, bei Kunu hattet ihr auch, da gucke ich dann auch immer mal rein, da war eigentlich auch ganz gutes Feedback, was ihr da hattet. Ich glaube, da auch, weil sie bei diesem Arbeitgeberbeurteilungsportal.
Weil ich schaue mir das jetzt, wir haben mir jetzt noch nie angeguckt, aber.
Aber ich habe es mir angeguckt. das war ganz gut. Ja, ich habe immer so eine Frage, das stelle ich immer so in diesen Corporates immer, wenn die auch sagen, ja, wir sind kulturell, bei uns kann jeder alles machen. Dann frage ich immer so, ja, ich will mir jetzt bei Amazon irgendwie ein Buch bestellen mit Kreditkarte. Wie viele Leute muss ich dann fragen bei euch? Wie viel wäre das bei euch, wenn ich jetzt sage, bin bei euch im Business Development, sehe dieses Buch oder meinetwegen sehe diese Schulung und will mich da jetzt anmelden, habe den gerade offen und die wollen eine Kreditkarte von mir. Wie viele Leute müsste ich bei euch fragen?
Das geht bei uns digital direkt. Ja. Von daher, so wie bei uns Live-Sessions gebucht werden, Newsletter bestellt werden, gibt man es einfach ein und dann ist das komplett automatisch, der Prozess.
Muss ich keinen fragen?
Nee, das geht automatisch.
Da fragt dann keiner, musst du da hin?
Dann wird es ein Problem. Dann haben wir was falsch gemacht.
Wenn was?
Wenn du jemanden fragen müsstest dafür, dann hätten wir was falsch gemacht.
Okay. Cool, also ihr seid 40 Leute, gute Kultur. Wie soll es denn weitergehen überhaupt? Was sind so die nächsten großen Meilensteine? Willst du irgendwann den ganzen Laden verkaufen und wie als Dritter auf den Mars fliegen? Oder was? Wo soll es noch hingehen mit dem ganzen Rocket Home? Ihr wollt ja eine Rakete sein, insofern.
Also ich habe es vorhin ja mal erwähnt, wir haben unser Netz ausgespannt und es entspricht jetzt, wir fischen jetzt gerade und und daher sind wir auf dem Weg. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ich habe extrem viel Spaß. Noch ganz viele Ideen, die wir noch machen wollen und was aber noch Zeit benötigt. Und und wir haben ein tolles Team, das wollen wir auch noch weiter ausbauen. Wir wollen auch in puncto Märkte noch ein bisschen breiter werden. Weil es gibt, also der Markt ist richtig groß. Wir sind noch.
Ja, wie viel habt ihr von dem Kuchen, wenn du das so, weil da steht ja auch mal, hier sind Statista 5 Milliarden Euro, aber sagen wir mal so eine Fantasy-Zahl. Habt ihr, wie würdest du euren Anteil am Markt einschätzen? So,
also es gibt so einen amerikanischen Anbieter, der bei dieser Milliardenbewertung, der hat jetzt gerade ein IPO gemacht vor einigen Monaten. Der hat mit 50.000 Kunden, also gar nicht mal so viel, ich glaube so 43 Millionen Euro Umsatz, Dollar Umsatz, hat er schon eine 2 Milliarden Bewertung. Mhm. Und das sind so Zahlen, die wir jetzt auch jetzt mal ganz schnell erreichen wollen. Wobei jetzt, das sind jetzt Liegenschaften, das sind jetzt nicht User und so weiter, sondern andere. Und das heißt, wir wollen in der Immobilienwirtschaft jetzt das führende PropTech in diesem Bereich werden, in Europa. Heute schon in Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ach, seid ihr schon im Ausland auch?
Ja, das hatte ich vergessen. Unterwegs, genau. Und wir wollen auf jeden Fall der Platz Search werden. Und das wird noch einige Zeit benötigen. Mhm. Und das und die Kriterien für den Platzhirsch werden sind viele, die wir jetzt noch erreichen wollen. Und das ist eben sind diese Fische, die wir jetzt noch, also die Meilensteine, die wir noch erreichen wollen. Und das wird noch etwas benötigen.
Was treibt dich jetzt so dabei an? Also ich denke mir natürlich, mein Baby soll wachsen, soll irgendwie größer werden, soll, weiß ich, besser aussehen, keine Ahnung. Aber gibt es noch andere Gründe, die dich antreiben, dass du, keine Ahnung, gibt es da eben einen inneren Purpose, der dich jeden Tag motiviert?
Also es macht mir extrem viel Spaß.
Ja, Freude ist auf jeden Fall auch
eine hohe Motivation. Genau, genau. Und das ist für mich der Indikator, der mir zeigt, dass ich genau das Richtige mache. Mhm. Beziehungsweise, also ich mache nebenbei noch so ein paar andere Sachen mit Startups und so. Mhm. Also das, was ich da, also der Platz, wo ich gerade bin und an den Stellen, wo ich gerade walte,
ja.
Das ist genau das, was ich machen will. Und auch, man muss sich das ja auch so vorstellen, ich habe eine Organisation gebaut, die tatsächlich um mich herum, auch also mit mir gemeinsam, sehr gut funktioniert, auch um mich herum gebaut worden ist, wenn man da als Alleingründer gestartet ist. Ja. Und daher kann ich mir aktuell keinen besseren Platz vorstellen, weil das hat ja auch was mit Organisationen zu tun, das hat was mit Märkten zu tun, das hat was mit Interessen zu tun, das hat was mit Fähigkeiten zu tun. Ich kann mir gerade keinen besseren Ort vorstellen, wo ich sein sollte. Und mein Purpose in dem Sinne ist eher, diese Meilensteine zu erreichen. Also ich will.
Was ist denn der nächste wichtige für dich? Das nächste Brett, wo du gerne mit dem Bohrer durch möchtest?
Also wir haben ja diese Rocket Home Climate Solutions.
Genau, ganz frisch.
Ganz frisch. Und für mich wichtig ist jetzt tatsächlich in Deutschland jetzt erstmal ein Modell zu bauen, wo wir die Besten sind auf der Leistungsangebotsseite. Und das ist jetzt der erste Schritt, dass wir tatsächlich ein richtig cooles, tolles Quartiersmodell haben, was skalierbar ist. Und genau. Und das ist so das nächste Projekt, was mich jetzt gerade sehr gut.
Und gibt es Sachen, die du gerade, wo du gerade vielleicht auch siehst, dass du noch lernen musst, weil du Sachen vielleicht noch nicht so gut kannst? Bei dir ganz persönlich jetzt in diesem Ding, die du vorhast?
Wo sind du da? Ja, genau. Ich hatte vorhin das Thema Skalierung kurz angesprochen.
Ja.
Ich meine, diese ganzen Quartiersprojekte, da geht es auch um die Organisation von vielen Firmen, die Komponenten zu liefern. Geht dort um Installation von Infrastruktur wie Ladeinfrastruktur, Solaranlagen und Smart Meter Infrastrukturen, damit man diese ganze Vernetzung hat. Und das parallel in ganz vielen Projekten in Deutschland. Das ist schon eine Herausforderung, wo ich gerade auch sehr viel lerne und wo wir viele, viele Themen gerade am Lösen sind. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Und das da. Das ist ein Segment, wo ich jetzt mit meinem Rockatom Smart Home, weil da habe ich alles aus einer Hand geliefert, hatte auch Zulieferer organisiert und das war alles gemacht. Und Rockatom Estate im Bereich Access und Paketboxen auch alles schon gemacht. Aber in dem Climate-Bereich, da merke ich, da ist super viel Nachfrage. Mhm. Und die Zulieferer und Partner und so weiter nach hinten sauber abzubilden, da lerne ich gerade auch sehr viel.
Ja, ist ein richtiges Orchester, ne? Ja, was du da jetzt irgendwie beherrschen musst an vielen Projekten gleichzeitig, auch regional, so stelle ich es mir vor, ist einfach, du denkst so, wow, jetzt, Leute.
Ne? Da habe ich ein Glück,
ja.
dass unser Sechser-Team da sehr gut weil diese Komplexität kriegst du nicht in den Griff, wenn du gerade mal ein Team hast, das ein, zwei Jahre zusammen arbeitet. Mhm. Also die Carina bei der RCS, der Rockatom Climate Solutions, die macht diese ganze Energieprojekte schon seit 10 Jahren mit, kann das gut managen, die Komplexität für mich rausnehmen dadurch. Mhm. Wir haben also die anderen der Sven, der Lukas, die Silviana, die Katrin, die sind in ihren Einzelbereichen sehr autark unterwegs und das macht es mir sehr einfach. Mhm.
Wollt ihr denn noch wachsen gerade?
Ja.
Sorry, deinen letzten Satz noch.
Das muss ich offen sagen. Diese Komplexität, ich lerne viel, aber die den Job machen andere.
Aber ihr wollt noch wachsen auch? Ihr 40 Mitarbeiter, habt ihr da auch so Wachstumsziele? Nicht explizit einfach am Geschäft lang oder sagt man sich so, ja, in 2 Jahren wollen wir hier 100 Leute haben an 7 Standorten?
Oder? Wir haben jetzt keine Wachstumsziele anhand von Mitarbeitern weiter definiert, die können wir entsprechend dann nachziehen. Wir haben eine Wachstumsziele in Bezug auf Anzahl von Liegenschaften, Wohneinheiten und so weiter, die wir haben wollen. Und da um die Ziele zu erreichen, da sind wir unterwegs. Also das ist der Bereich Rockatom Estate und Rockatom Climate Solutions. Im Bereich Rockatom Smart Home, da sind wir gerade, das funktioniert ja gut, solange man das Smart Home nicht in den Kern der Produkte bringt. Und da bringen wir gerade zum Beispiel in Italien ein Strom- und Smart Home-Produkt aus. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da jetzt im Bereich Gas und Smart Home neue Produkte entstehen. Und der Bereich funktioniert auch sehr gut. Und das macht auch der Return Invest für die Kunden ist auch sehr gut. Und die drei Segmente, die ziehen wir gerade parallel.
Mhm. Ja, ich komme jetzt mal so auf die letzten 2, 3 Fragen. Gibt es Menschen, die dich motivieren oder zu denen du hinschaust, außerhalb oder innerhalb deiner Branche, die du sagst, das sind so kleine Role Models oder wo du dich gerne mal dran orientierst, wo du gerne hinguckst, wo du deren Wirken verfolgst? Gibt es da so?
Also Vorbilder und so weiter ist ein großes Wort für mich. Das einzige Vorbild, was ich habe, ist mein Vater.
Okay, das hätte ich mir jetzt auch gedacht, ja.
Mhm. Von daher. Und alles andere, Inspiration und so weiter. Ich finde, ich war jetzt auf der Cleantech-Konferenz, habe ich jetzt wieder ganz viele neue Wegbegleiter getroffen, die auch tatsächlich auch wie ich so ein Grown-Startup sind. Also hier so diese ganze Gruppe, die von Sonnen, Tamondo, ja. Tado und so weiter, das trifft man sich mal gerne wieder. Mhm. Und das ist, da lernt man auch mal viel, ne? Von den Errungenschaften, aber auch vor allem von den Problemen und wie die mit denen umgegangen sind, das ist auch immer sehr inspirierend.
Siehst du irgendwas?
Viele neue Startups, alle viele neue, die gerade mal ein, zwei Jahre alt sind, wo ich dann sage, wow, wirklich eine coole Geschichte, hätte ich auch gerne gemacht.
Cool. Und hast du eine Buchempfehlung oder eine Podcast-Empfehlung oder irgendwas, was du so, wo andere sich nochmal dran orientieren können, wo du sagst, schaut doch da mal hin, ist ganz nice oder gibt es da irgendwas? Ja. Oder?
Beim Podcast will ich gar nicht so viel sagen, außer deinem. Alles andere wäre, ich bin da jetzt nicht so der Podcast-Hörer.
Ja.
OMR höre ich mir auch gerne an.
Ja,
genau, dein Podcast höre ich mir auch gerne an. Von dem Christoph Käse, das Podcast, das ist auch ganz gut. Und das sind so die drei, die ich mir ab und zu mal anhöre. Von Buchempfehlungen, da gibt es viel. Ich bin aber, was ich im Studium relativ früh mal durchgelesen habe, was mir heute noch hilft, ist dieses Thema, diese Verhandlungstaktiken bei, die man im Harvard...
Business Review oder?
Ja, genau. Ja. Da gibt es so ein Buch, das Harvard-Prinzip.
Ja.
Und das kann ich jedem empfehlen. Da wird sehr schematisch erklärt, wie man Verhandlungen am besten führt.
Bist du ein guter Verhandler? Bist du so ein Wiefter oder so ein, ja?
Also ich habe gewisse Fähigkeiten in dem Bereich und kann strukturelles Verhandeln mit intuitivem Verhandeln gut verknüpfen. Und das strukturelle Verhandeln habe ich tatsächlich anfangs mit dem Buch gelernt.
Was ist der Unterschied zwischen strukturellem? Also was nur mal so ein blitzlich, was ist strukturelles Verhandeln? Also ich mache es immer nur intuitiv offenbar, glaube ich, sonst wüsste ich das.
Also strukturelles Verhandeln ist für mich, dass man tatsächlich versteht, was ist das für eine Verhandlungsstrategie, was gerade passiert. Wie wird jetzt sachlich argumentiert,
so ein bisschen eine Metaebene nimmt man da ein und versucht dann nochmal von oben drauf zu schauen.
Exakt. Und die Verhandlungsstrategien sind eigentlich, also gibt es eigentlich nur ein paar. Und die sind relativ fix. Und wenn man weiß, in welchem dieser Stränge man ist, kann man ungefähr sehen, wo das landen wird, beziehungsweise wie man sich verhalten muss. Das ist strukturelle, berechenbare Handeln. Und deswegen kann ich Ihnen das empfehlen, weil das war ein guter Einstieg. Also Harvard-Prinzip würde ich Ihnen empfehlen. Und das Intuitive ist natürlich das, worauf es ankommt, und das hängt sehr stark aber auch von Persönlichkeiten ab. Also ich habe jetzt auch mittlerweile mehrere Investoren, Finanzierungsrunden gemacht, und auch viele größere Verhandlungen. Und da geht es um das Menschliche, ist auch ein extrem wichtiger Faktor. Und das kann man nicht erlernen, das hat was mit Erfahrung zu tun. Das hat, und mit Intuition und am Ende des Tages, genau.
Okay, Yüksel, ich danke dir ganz herzlich. Meine Podcasts, habe ich das Gefühl, werden immer länger, aber ich finde, du hast so einen langen Weg dahin gelegt und super interessant, auch nochmal dieser Impuls mit, was dich eigentlich so geprägt hat und das mit deinem Vater und so und was dich da so antreibt, kann ich voll verstehen. Hat für mich aber auch nochmal so die Augen für das Thema geöffnet, genauso wie so ein Markt sich entwickelt, der ja auch schon so ausgelutscht vom Wort ist, ne? So das Smart Home, das ist ja, wenn man sich da ein bisschen länger mit beschäftigt hatte, einfach schon sehr, sehr viele haben es versucht. Ihr seid offenbar noch da und habt jetzt eure Fühler neu, eure Netze neu ausgelegt. Wünsche ich euch viel Erfolg und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit hier.
Ja, vielen, vielen Dank, Tim.
So, wir sind mal wieder durch. Was meint ihr? Wird Yüksel mit seiner neuen Aufstellung ein paar gute Fische fangen können? Wie smart sieht eigentlich euer Home heute aus? Und habt ihr euch all die Technik auch vom Energieversorger, vom Stadtwerk gekauft oder doch bei Google, Apple oder Amazon? Überlegt doch mal, lasst einen Kommentar da und vielleicht schaut ihr euch eure eigenen Fischernetze auch nochmal genau an. Manchmal soll es ja helfen, einfach mal die eigene Position zu verändern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.